Wenn man gerade so drauf schaut, was in der Wirtschaft so passiert und wie schnell der Wandel eigentlich ist und dass natürlich so eine Adaption auch an neue Umstände und die viel zitierte Resilienz natürlich auch immer wichtiger wird. Und ich glaube, da ist es dann auch wichtig, dass sich einfach robuste Boards bilden, die einfach einen guten Mix aus Geschlechtern, Alter und Fakultäten abbildet.
Inside Packaging, ein Podcast von Thomas Schmidt.
Herzlich willkommen bei Inside Packaging. Mein Name ist Thomas Schmidt und heute bin ich zu Gast in Schwäbisch Hall. Ich unterhalte mich heute mit Herrn Dr. Christoph Müller von der Firma Optima. Herr Dr. Müller ist CFO der Optima Group und verantwortet dort zugleich das internationale Geschäft des Unternehmens. Mit seinem Hintergrund bringt er eine seltene Kombination aus Finanzexpertise, globaler Erfahrung und strategischem Weitblick mit. Und gleichzeitig engagiert er sich bei der Initiative Millennials for Boards, die sich für mehr junge Stimmen in Aufsichtsräten und Beiräten einsetzt. Ein Thema, das eng mit Fragen von Erneuerung, Verantwortung und Zukunftsfähigkeit verbunden ist. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch, bedanke mich ganz herzlich für die Möglichkeit, nach Schwäbisch Hall zu kommen und sage herzlich willkommen bei Inside Packaging, Herr Dr. Müller, und vielen Dank, dass ich in Schwäbisch Hall zu Gast sein darf.
Ja, vielen lieben Dank, Herr Schmidt, an Sie, dass Sie den Weg nach Schwäbisch Hall gefunden haben und dass ich heute im Podcast dabei sein darf.
Ja, sehr gerne. Zum Einstieg, Herr Dr. Müller, würde ich Sie bitten, sich den Hörerinnen und Hörern kurz vorzustellen, vielleicht auch ein bisschen zu erzählen, wie Sie persönlich den Weg in den Verpackungsmaschinenbau, in die Verpackungsindustrie und zu Optima gefunden haben.
Ja, das mache ich selbstverständlich sehr gerne. Genau, Christoph Müller heiße ich, das ist schon gesagt, komme tatsächlich auch hier ursprünglich aus der Region Schwäbisch Hall oder um Schwäbisch Hall herum, habe dann den Weg über die internationale BWL tatsächlich zur Internationalität gefunden, wenn man so möchte, habe in verschiedenen Ländern studiert, aber auch gearbeitet, war in der Summe 8 Jahre im Ausland, in Spanien, Mexiko, USA und China und kam tatsächlich, wie es dann oft so geht, durch einen Zufall in die Verpackungsmaschinenindustrie zwischen meinem Bachelor und meinem Masterstudium. 2008, 2009 wollte ich arbeiten, ich sage es deswegen 2008, 2009, das wissen viele wahrscheinlich noch, Wirtschaftskrise in Europa, genau, und dementsprechend auch für Absolventen der Arbeitsmarkt eher stärker umkämpft und habe dann eigentlich durch Zufall erfahren, dass eben die Firma Optima eine Möglichkeit bietet, in Mexiko zu arbeiten und kam dann durch den damaligen CFO kam mit ihm ins Gespräch, beziehungsweise wahrscheinlich auch in einem guten Moment erwischt per E-Mail und habe dann da relativ schnell die Zusage bekommen, das zu machen und kam dann eigentlich über die Logik, ich möchte gerne Berufserfahrung sammeln, tatsächlich nach Mexiko und auch zur Firma Optima, also habe damals meinen Einstieg gefunden und habe mich von Anfang an viel mit dem Thema Organisation von Standorten, internationalen Standorten beschäftigt, die Zusammenarbeit dann eben auch mit den Zentralfunktionen im Headquarter, in dem Falle dann in Deutschland, aber natürlich auch die Zusammenarbeit auf Vertriebs- und Service-Ebene speziell, genau.
Jetzt werden wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts die Firma Optima kennen und trotzdem sagen Sie auch noch 2, 3 Sätze zum Unternehmen, weil sich die Optima ja auch in den letzten Jahren nach meiner Beobachtung noch mal rasant entwickelt hat, stark gewachsen ist. Ja. Von dem her dürfen Sie jetzt auch noch einen kleinen Werbeblock mit einschieben und gerne ein paar Sätze auch zur Optima Packaging Group sagen.
Das mache ich sehr gerne, genau. Ich bin ja, wenn man so will, dann ein Wiederkehrer. Also ich hatte gerade gesagt, 2008 mein erster Aufschlag bei Optima und dann bin ich ja noch mal raus, habe noch mal studiert, habe mich dann wieder für Optima entschieden. Das heißt, an die Arbeitssuchenden ist ein guter Arbeitgeber und ich würde es jederzeit auch noch ein weiteres Mal machen. Genau, aber vielleicht dann ganz konkret, was ist eigentlich Optima? Wir sind ein mittlerweile 103 Jahre altes, in dritter Generation familiengeführtes Maschinenbauunternehmen im Bereich der Verpackungsanlagen, haben unterschiedliche Business Units, also Divisionen, in der Summe 4. Einmal kommend mit der Business Unit, die uns am längsten begleitet im Bereich Papierhygiene, nennt sich Nonwovens. Dann der Bereich Consumer, der sich nochmal aufsplittet in 2 Subbereiche, Food and Beverage und Cosmetic and Chemical. Wir haben dann noch den Bereich Life Science als momentan innovativer Teil der Gruppe, der sich mit neuen Technologien beispielsweise in der Brennstoffzelle beschäftigt. Und wir haben den Bereich Pharma, der sich zusammensetzt im Prinzip nochmal aus 3 Technologien, indem wir dann Turnkey-Lösungen für den pharmazeutischen Bereich anbieten können, der eben Gefriertrocknungsanlagen, Abfüllanlagen anbietet und das alles dann auch unter einem Isolator, also in auch Einraumtechnik.
Genau. Enorm breit aufgestellt. Ich sag mal, die Frage, wie man sich als Mittelständler in so viele Felder hineinentwickelt, das wäre wäre wahrscheinlich einen ganz eigenen Podcast wert. Darum geht es jetzt heute nicht. Ich hatte Sie, das vielleicht zum Hintergrund auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer, im Juni diesen Jahres angesprochen, weil Sie da einen Vortrag auf der Packaging Machinery Konferenz in München gehalten haben. Damals waren Sie noch in der Rolle des internationalen Verantwortlichen bei Optima. Zwischenzeitlich haben Sie ja noch eine zusätzliche Funktion im Hause als CFO übernommen. Und der Schwerpunkt des Gesprächs heute soll unter anderem ja das Thema Internationalisierung sein. Wenn Sie jetzt mal ein bisschen zurückblicken auf A, Ihre eigene Karriere in diesem Bereich bei der Optima, aber auch die Entwicklung bei der Optima insgesamt, was waren so Entwicklungen, die vielleicht auch das Thema Internationalisierung der Optima am stärksten geprägt haben? Weil ich glaube, das Thema Internationalisierung mittelständischer Verpackungsmaschinenbau ist ja ein Thema, was durchaus viele bewegt und wo man auch immer so ein bisschen guckt, wie mache ich es, wie gehe ich vor? Was waren so Entwicklungen, die für Sie aus Ihrer Sicht prägende Entwicklungen in der Internationalisierungsstrategie waren?
Ich glaube, ich hatte vorher gesagt, wir haben eine 103-jährige Historie. Ich glaube, da ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass Internationalisierung bei Optima natürlich auch schon eine lange Historie hat. Die ist dann auch deutlich älter, als ich bei der Firma bin und wahrscheinlich sogar deutlich älter, als ich Lebensjahre auf dem Buckel habe. Weil natürlich auch das Thema Export auch schon in den Anfangszeiten oder eigentlich ein Maschinenbauthema seit jeher ist, wenn man so will. Und da hat natürlich auch unser geschäftsführender Gesellschafter beziehungsweise auch die Vorfahren schon einen Grundstein gelegt für das Thema Export im Maschinenbau. Und daher haben wir eigentlich auch in den letzten Jahren auf einem sehr soliden Fundament aufgesetzt. Also als Beispiel, wir feiern dieses Jahr oder haben dieses Jahr gefeiert 40 Jahre Optima in den USA mit einem eigenen Standort. Das ist ja auch ein Meilenstein. Wir sind seit 30 Jahren in Japan, also auch da wirklich diese Internationalisierungsthemen haben eine lange Historie. Nichtsdestotrotz nimmt es aktuell natürlich auch bis zu einem gewissen Punkt nochmal Fahrt auf oder hat auch Fahrt aufgenommen. Ich würde sagen, das sind so drei Themen, die dahinter stecken. Das eine ist natürlich klassisch, durch den Export gibt es ganz klar Funktionen, die einfach Sinn machen, nah am Kunden aufzubauen. Das heißt, alles, was sich so um das Thema Sales und Service herum bewegt, macht definitiv Sinn, vor Ort zu machen. Braucht es natürlich trotzdem auch eine Logik. Da geht es wieder um Organisation. Wie gestalte ich die Prozesse, dass im Prinzip dann auch wirklich die Informationen dort ankommen, wo sie ankommen müssen? Wie qualifiziere ich das Personal? Das sind alles Fragestellungen, die man beantworten muss. Und es wird natürlich auch breiter. Das heißt, es geht ja nicht mehr nur klassisch drum, ich habe einen Servicetechniker, ich habe einen Vertriebsmann, die Anlagen entwickeln sich technologisch weiter. Es geht um neue Berufsfelder. Es geht bei der Größe der Anlagen um Projektmanagement. Es geht um Automatisierungstechnik, um ein paar Themen zu nennen. Das heißt aber so ein Stück weit einfach die logische Konsequenz. Durch den starken Export ergeben sich einerseits Marktanforderungen von Vertriebsseite, aber auch ganz konkret von Serviceseite, denen man gerecht werden muss. Das heißt, da gibt es ja auch ein gewisses Kundenversprechen, dem man nachkommen muss. Also das ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen, das ist im Zweifel immer nur proaktiv von Unternehmensseite gesteuert oder wir kommen da an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch einer Kundenanforderung definitiv nach. Aber es ist natürlich auch, wie ich es immer sage, auch eine Win-Win-Win-Situation. Zum einen, der Kunde hat eine Anforderung, wir stellen diese Anforderung zufrieden. Wir generieren aber natürlich einfach auch zusätzliches Geschäft, auch im Bereich After Sales. Und das dritte Thema ist natürlich, wenn wir sicherstellen können, dass wir nicht nur ein Equipment irgendwo in ein Land stellen, sondern dass wir uns auch für den kompletten Produktlebenszyklus nicht nur interessieren, sondern uns aktiv darum kümmern, dann ist natürlich auch eine neue Kaufentscheidung eines Kunden vielleicht ein Stück weit einfacher oder schneller getroffen, auch wieder zugunsten von der Optima. Also ich glaube, das ist so ein zentraler Pillar der Internationalisierung. Sie hatten die Packaging Machinery Konferenz im Juni angesprochen und dass wir da auch über Thema Indien gesprochen hatten und das bringt mich eigentlich so zu Thema 2 und 3. Der zweite Pillar ist natürlich das Thema demografischer Wandel und auch Fachkräfte. Ja, ist jetzt natürlich aktuell eine Diskussion, die ist sehr vielschichtig, weil wir dann auch wieder Industrien haben, aktuell jetzt Automotive, der es nicht so gut geht. Dadurch verschieben sich natürlich auch Arbeitsmärkte. Wenn wir uns aber so auf die Zeitschiene konzentrieren und auch den Blick nach vorne werfen, dann ist es ja evident, dass das Bevölkerungswachstum bis 2045 zwar nochmal enorm sein wird, statistisch hergeleitet, aber nochmal um 21% steigen wird. Aber wir haben natürlich extreme regionale Verschiebungen. Und Zentraleuropa ist ja durchaus eine der Regionen, die tendenziell nicht wachsen wird. Und die Frage wird dann schon sein, wie werden wir es schaffen, dann eben auch Fachkräfte in ausreichender Anzahl zur Verfügung zu stellen. Und dann gibt es natürlich andere Regionen auf der Welt, wo es anders aussieht und dementsprechend natürlich auch zu überlegen, wie kann ich diese unterschiedlichen demografischen Entwicklungen auch von der Arbeitsmarktseite nutzen. Das ist natürlich eine zentrale Fragestellung. Und der dritte Punkt sind aus meiner Sicht die aktuellen geopolitischen Veränderungen. Ich denke, wir haben eine Phase hinter uns, wo alles sehr stark auf Globalisierung und freien Handel ausgelegt war. Das ist aktuell eine Gegenbewegung, die jetzt, denke ich, auch nach Einschätzung der Experten nicht so schnell verschwinden wird. Und dann könnte man auf der einen Seite sagen, ja, dann ist auch die Zeit der Internationalisierung vorbei. Persönlich glaube ich, es braucht noch mehr Internationalisierung, um diesen Risiken oder einfach auch dieser Entwicklung entgegenwirken zu können. Es braucht noch viel mehr lokale Präsenz, weil einfach auch die Hürden, sei es jetzt in Form von Reisen oder eben Arbeitserlaubnissen etc. oder auch der Teileversorgung der Logistik von Zöllen einfach zunimmt. Und dafür brauchen wir Antworten.
Ja, vielen Dank. Jetzt haben Sie sehr schön ausgeführt, ich sag mal, die drei Säulen, die für Sie auch maßgeblich waren, dieses Thema Internationalisierung schon viele Jahre und Jahrzehnte voranzutreiben. Das eine ist natürlich Kunden- und Marktnähe auf der einen Seite, gesellschaftliche Veränderungen, demografischer Wandel, Zentraleuropa und das dritte, geopolitische Rahmenbedingungen, nur mal das Stichwort Zölle in den Raum geworfen, die natürlich ein gutes Argument sind, dass man dann eben vielleicht auch überlegt, an der einen oder anderen Stelle noch mehr dann auch lokal in den Ländermärkten zu machen. Also die Gründe, warum man internationalisiert, glaube ich, sind sehr klar geworden. Vielen Dank. Die werden ganz viele Hörerinnen und Hörer und auch Maschinenbauer teilen. Und trotzdem stellt man ja fest, bei dem einen fällt es ein bisschen leichter zu internationalisieren als vielleicht bei einem anderen, der sich ein bisschen schwer tut. Jetzt haben Sie diesen Prozess ja selber auch in der Vergangenheit sehr intensiv begleitet, tun das auch immer noch. Was sind denn aus Ihrer Sicht wirkliche Erfolgsfaktoren, damit Internationalisierung auch in dem Maßstab, in dem Sie es machen, im Mittelstand gelingen kann? Weil, wie gesagt, das funktioniert ja nicht immer überall so nahtlos und reibungslos. Und wahrscheinlich war es auch bei Optima eine Geschichte, wo es hier und da mal vielleicht den einen oder anderen, ich sag mal, Hickser gab und wo es nach außen natürlich sehr gut aussah, aber intern vielleicht dann doch auch irgendwo Themen gab, die man lösen musste.
Ja, ich glaube, die Themen gibt es immer. Die wird es auch in der Zukunft noch geben. Ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg ist wirklich Commitment von allen Seiten, ein gemeinsames Verständnis für die Sache zu haben. Das spielt sich dann relativ viel in der Matrix-Organisation ab. Die hat auch ihre Schwächen, aber wir sagen eigentlich immer, es ist von allen schlechten Möglichkeiten, die wir haben, die beste. Und dementsprechend müssen wir uns dem halt auch stellen. Ich erinnere mich noch an viele Diskussionen oder auch in der näher zurückliegenden Vergangenheit, wenn wir auch darüber gesprochen haben, was machen wir scope-seitig, also tatsächlich dann auch international, wo es durchaus unterschiedliche Meinungen gab, auch was kann man schon wirklich dezentral tun, was muss eigentlich noch zentral passieren. Und ich glaube, am Ende war es immer nur dann erfolgreich, wenn wir wirklich einen gemeinsamen Nenner gefunden haben, wenn wir ein Commitment hatten zwischen, sage ich mal, dem Team Internationalisierung, aber eben auch gepaart mit den Business Units, die das ja auch mittragen müssen, weil am langen Ende steht hinter jeder Internationalisierung ein Mitarbeiter, der es treiben muss. Und wenn da keine Überzeugung vorherrscht, dann wird es nicht funktionieren. Also ich glaube, es sind am Ende viele kleine Dinge, die wirklich relevant sind und die es wirklich zum Leben erwecken.
Ich gehe da gleich nochmal in Detail tiefer rein. Ich habe da nur eine ganz kurze Rückfrage, die mich tatsächlich interessiert. Wie haben Sie es denn gemacht, wenn man jetzt entscheidet, man will deutlich stärker in einen bestimmten großen, wichtigen Ländermarkt einsteigen? Hat man sich dann eigentlich entschieden, ich sag mal, dann auch Vertrauensleute aus Schwäbisch Hall in die Welt zu senden, die das vor Ort dann aufbauen? Oder hat man von Anfang an eigentlich gesagt, nee, wir suchen uns vor Ort Leute, die das können? Wie ist man da vorgegangen oder wie geht man da auch vor?
Ich glaube, auch da ist es nicht zwingend ein optimal-spezifischer Weg, sondern traditionell oder historisch bedingt war es schon so, dass man natürlich viel auf diese Logik Expats gesetzt hat und vielleicht auch so ein bisschen im Maschinenbau oder vielleicht im Kleinen und Mittelstand vielleicht auch eher so mit der Logik, wir schicken mal jemanden ins Ausland und hoffen, er kommt nie wieder zurück. Also weil er dann halt sagt, er möchte gern dort bleiben und vielleicht fasst dort Fuß und fühlt sich in der Kultur wohl. Wir sind mittlerweile sehr stark wirklich lokal aufgestellt. Das heißt, wir versuchen schon eigentlich auch in den Ländern zu rekrutieren, versuchen auch immer wieder über Inbound Leute einfach mal für eine gewisse Zeit hierher zu holen, um schon auch Kultur zu verstehen und Netzwerk aufzubauen und dann aber eigentlich mit diesem Wissen auch wieder zurückzugehen. Weil ich meine, so wirklich nachhaltig ist so das klassische Expat-Modell eigentlich nicht, weil dann haben sie so einen rollierenden Wechsel und wir persönlich glauben schon einfach stark daran, dass wir lokal Leute suchen, aufbauen und dann auch halten müssen. Ja.
Jetzt haben Sie in dem Zusammenhang auch das Wort Kultur schon zweimal genannt. Es gibt ja eigentlich, ich sag mal, auch da zwei Säulen. Das eine ist Strukturen und Prozesse, ja, die man versucht dann auf ein anderes Land, eine andere Region zu adaptieren und entsprechend anzupassen, dass das funktioniert. Und das andere ist so Haltung und Kultur und dann auch kulturelle Unterschiede. Wenn Sie jetzt mal die beiden, ich nenne es mal Säulen, nebeneinander stellen, welche Rolle spielen denn diese beiden Säulen? Ist deren Bedeutung gleich oder sagen Sie, naja, Strukturen und Prozesse ist schon wichtig, aber Kultur hat einen höheren oder einen niedrigeren Stellenwert? Ja. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Also ich glaube, am langen Ende geht es so ein bisschen zurück zu meiner vorherigen Aussage. Also wird es erlebbar oder wird es erfolgreich durch die Menschen? Und das ist schon wichtig, auch gerade wenn sie skalieren wollen, dass sie Organisationen und Prozesse haben. Dementsprechend definitiv wichtig, das zu haben und idealerweise auch standardisiert zu haben. Das, glaube ich, merkt man auch auf der Reise, dass man sich da auch ein Stück weit immer noch weiter verbessern kann und auch muss. Das ist definitiv so. Nichtsdestotrotz ist natürlich schon Kultur ein wichtiges Thema. Und ich meine, wir haben seit vielen Jahren, ich glaube sogar Jahrzehnten, den Claim Optima, we care for people. Das ist auf der einen Seite vielsagend und man kann natürlich auch sagen, nichtssagend, aber ich glaube, es steht wirklich dafür, wie es auch geschrieben ist, und der Mensch steht schon im Mittelpunkt in jeglicher Hinsicht. Und wir haben vor ein paar Jahren das Ganze dann auch nochmal formalisiert in unserem Unternehmensleitbild, wo wir auch nochmal quasi diesen Claim runtergebrochen haben, wo dann auch wirklich nochmal Themen drinstehen, eben der Kunde ist uns wichtig, Nachhaltigkeit ist uns wichtig, Innovation ist uns wichtig, aber auch das Team, also auch wieder der Mensch wirklich als Mitarbeiter. Und wir haben auch über die Mitarbeiter und im Rahmen dieses Unternehmensleitbilds dann auch die Werte definiert, wofür stehen wir eigentlich und wofür wollen wir auch stehen. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Tool, das wir haben. Also persönlich, darf man auch ehrlich sein, war ich am Anfang auch ein bisschen kritisch, braucht es das wirklich oder ist es eher eine Marketingveranstaltung? Ich finde es aber wirklich wichtig und richtig und nutze das als aktives Tool zum einen in Recruiting-Prozessen, in Vorstellungsgesprächen, aber auch tatsächlich auch beim Onboarding von neuen Mitarbeitern, dass wir schon sagen, das ist eigentlich das, woran wir uns messen lassen wollen und auch messen lassen müssen. Das ist so diese Unternehmenskultur. Und ich glaube, der spannende Part kommt dann natürlich, dass das auch unterschiedlich interpretiert wird in den unterschiedlichen Ländern. Und da gibt es auch einen Freiraum, das anzupassen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht irgendwie, das ist Deutsch Optima, sondern das ist Optima weltweit. Und dass es dann eine Interpretation dessen gibt, das bringt die Sache mit sich. Ich glaube, das macht es dann auch wirklich aus. Und das ist eigentlich auch nochmal so der Schlüssel, local für local auch ja Leute aufzubauen, wenn man sagt, das sind ja die Leute, die in der Kultur oder im Land, in der Region den Zugang haben und dementsprechend dann das zu transportieren oder dieses Unternehmensversprechen in die lokale Kultur zu transformieren, ist, denke ich, eine wichtige Aufgabe. Also im Umkehrschluss ist aber ja auch so, viele Leute sind dann hier, also sowohl Kunden, aber natürlich auch Mitarbeiter fürs Onboarding, und ich glaube, das macht auch den Standort Schwäbisch Hall ein bisschen bunter. Also von daher auch an der Stelle nochmal wirklich eine gute Sache.
Das leitet eigentlich ganz gut zu einer weiteren Frage, die ich da habe. Mittelstand, 103 Jahre Firmenhistorie, dritte Generation, familiengehaltenes Unternehmen. Damit verbindet man ganz häufig Werte wie auch, ich sag mal, Solidität, langfristiger Planungshorizont, manchmal auch ein bisschen ein konservativeres Image, so möchte ich es mal sagen. Haben Sie für sich beobachtet, wie auch die in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer stärkere Internationalisierung des Geschäfts auch die Kultur innerhalb der Optima verändert hat? Also ich glaube, wahrscheinlich die Werte sind relativ konstant über diese 103 Jahre, würde ich vermuten. Und trotzdem wird ja diese zunehmende Internationalisierung, die Tatsache, dass Schwäbisch Hall ein bisschen bunter wird, wie Sie es umschrieben haben, ja auch eine Auswirkung auf, ich sag mal, die Kernorganisation haben, die vielleicht auch hier am Standort in Schwäbisch Hall schon seit 20, 25 oder 30 Jahren tätig ist. Beobachten Sie das und was sind das für Auswirkungen auf die Kultur, die so ein Thema wie Internationalisierung hat?
Ja, also ich meine, auch da wieder ist natürlich so, wir haben schon seit jeher, wenn man so will, wirklich viele ausländische Kollegen, aber natürlich auch Kunden einfach hier am Standort. Von daher ist das natürlich ein Thema, das uns auch schon lange begleitet. Aber wir stellen es natürlich auch fest bei zentralen Veranstaltungen, sei es Management-Meetings oder dann einfach auch in Business-Unit-spezifische Meetings, sei es im Vertrieb etc., dass einfach ein deutlich höherer Anteil auch von internationalen Kollegen teilnimmt. Und so wie ich es vorher schon gesagt habe, ich glaube so, diese Erweiterung des Horizonts ist definitiv hilfreich. Ich selber muss es auch oder ertappe mich da auch immer wieder mit dabei. Jetzt auch in der neuen Rolle sitzen dann aber auch so am Standort Deutschland und natürlich Deutschland auch per se natürlich immer noch auch westlich orientiert und da sind die Nachrichten natürlich aktuell auch nicht immer nur positiv. Sie hatten es ja eingangs auch schon mal kurz angesprochen, auch mit US-Zöllen jetzt beispielsweise. Und es ist dann schon auch immer wieder spannend, wenn man so ein bisschen den Spiegel vorgehalten bekommt, auch von Kollegen aus ganz anderen Teilen der Welt, wo im Prinzip schon auch noch eine Aufbruchsstimmung herrscht. Und ich glaube, das ist einfach auch eine große Chance, so diese Vielfalt und auch tatsächlich so die unterschiedlichen Entwicklungsstadien in unterschiedlichen Ländern, die natürlich auch einen Einfluss dann geben und nach vorne hin uns auch dann immer wieder aufzeigen, was es eigentlich auch noch für Chancen gibt auf der Welt und dass es jetzt nicht alles negativ ist.
Ja. Gott sei Dank, ja. Gibt es denn Bereiche in der Organisation, wo Sie vielleicht auch solche kulturellen Veränderungen in besonderer Intensität spüren? Also ich komme nochmal zurück auf das Thema Packaging Machinery Konferenz. Da haben Sie auch über die Aktivitäten in Indien sehr ausführlich und transparent berichtet. Dort, glaube ich, auch mittlerweile unter anderem eine sehr, sehr große Entwicklungsabteilung aufgebaut, aus ganz vielerlei und auch nachvollziehbaren Gründen. Ich stelle mir dann die Frage, gibt es Bereiche, die vielleicht auch ein Stück weit in Anführungsstrichen Angst vor Internationalisierung haben, weil sie sagen, ja, was passiert mit meinem Arbeitsplatz, wie geht es für mich hier weiter am Standort Deutschland in der Unternehmenszentrale. Stellen Sie das fest, dass Internationalisierung je nach Bereich auch unterschiedliche Auswirkungen hat, weil ich sag mal jetzt in Ihrem heutigen, unter anderem Tätigkeitsbereich Finance, ja, da sagt man, naja, dann hast du vielleicht hier noch ein Shared Service Center, aber mich wird es immer irgendwie auch brauchen, hier in der Finanzabteilung. Ja. Wie sehen Sie das, in die Auswirkungen auf die unterschiedlichen Bereiche oder auch Abteilungen?
Also ich glaube, es ist ja völlig normal, dass es nicht jeder positiv sieht. Ich glaube, mit jedem Thema, was irgendwie auf dem Tisch liegt, gibt es unterschiedliche Meinungen und das ist auch gut so. Und das führt zu einem Diskurs, das führt zu einer Diskussion und ich glaube, die machen uns immer besser und ja, führen zum besten Ergebnis. Also von daher, das ist, glaube ich, mal gesagt. Und ich denke, wir hatten jetzt, wenn man so will, vielleicht auch die letzten Jahre einen glücklichen Umstand. Sie hatten es auch angesprochen, wir hatten ein starkes Wachstum. Da war gefühlt dann auch jede helfende Hand herzlich willkommen. Und das ist dann, von daher hatten wir es vielleicht einen Ticken leichter. Man merkt es aber natürlich schon, auch jetzt in der aktuellen Lage, nicht in jeder Business Unit ist die Auslastung gleich hoch. Und dort kommen natürlich dann auch mal kritische Stimmen oder die Fragen kommen auf, die Sie auch angesprochen hatten. Und ich glaube, da ist einfach eine gute Kommunikation nachher wichtig, weil wir natürlich ein klares Bekenntnis ja auch haben, 103 Jahre optimal in Schwäbisch Hall. Das wird auch, wenn es nach uns geht, die nächsten 103 Jahre so sein. Und nichtsdestotrotz geht es ja auch darum, dass wir verschiedene Dinge ja auch tun müssen, um eine Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Also deswegen ist aus meiner Sicht definitiv so, dass es unterschiedliche Stimmen gibt, auch kritische Stimmen gibt. Die sind, wie gesagt, berechtigt und auch herzlich willkommen. Und am Ende ist es auch da wieder so, es geht einfach viel um Kommunikation und die Leute mit auf die Reise zu nehmen und zu erklären, was passiert und warum wir die Dinge tun.
Vielen Dank. Bevor wir gleich zu dem zweiten Thema des heutigen Gesprächs springen, noch eine letzte Frage. Vielleicht mal so ein Best Practice. Also Sie bauen dann eine große Abteilung, einen großen Bereich in Indien auf oder irgendwo sonst auf der Welt. Sie haben dann auf der anderen Seite die, ich sag mal, Schwäbisch Haller, Hohenloher Kultur. Gibt es ein, zwei so Best Practices, die Sie teilen können, wo Sie sagen, das machen wir eigentlich immer, um auch gegenseitig kulturelles Verständnis aufzubauen und sicherzustellen, dass die Kollegen eben über Ländergrenzen und Kulturgrenzen hinweg dann eben auch sehr, sehr gut miteinander harmonieren und zusammenarbeiten?
Also wir haben tatsächlich jetzt keinen klassischen Kulturprozess, wo wir die Leute zueinander bringen, was aber logischerweise auch im Rahmen von einem Onboarding immer passiert mit den Mitarbeitern auch im Ausland, dass wir die für eine durchaus signifikante Zeit auch nach Deutschland holen, einfach zur Einarbeitung. Und was immer unsere Prämisse ist, dass wir sagen, das eine ist wirklich so das Lernen oder der Know-how-Transfer. Das sehr viel Wichtigere ist aber tatsächlich das Netzwerken und das Kennen oder das Verstehen von Leuten und zu wissen, an wen muss ich mich wenden, wenn ich dies oder jenes Problem habe. Und ich glaube, über diese persönliche Beziehung lässt sich nachher vieles lösen. Also wir reden ja im internationalen Kontext auch immer relativ schnell über Zeitverschiebungen an der einen oder anderen Stelle, natürlich auch über sprachliche Barrieren. Aber ich glaube, durch einen persönlichen Kontakt oder ein persönliches Treffen und dieses persönliche Netzwerken ersetzt natürlich gefühlt 80 Team-Sessions. Also das ist eben auch so. Und ich glaube, dadurch sinkt die Hürde, einfach auch mal einen Hörer oder den virtuellen Hörer in die Hand zu nehmen und anzurufen oder auf der anderen Seite vielleicht eben auch die Bereitschaft, auch mal die viel zitierte Extrameile zu gehen und auch mal vielleicht außerhalb der Arbeitszeit noch einen Anruf entgegenzunehmen, weil man eben auch weiß, okay, da versucht jetzt gerade einer, unsere Markenreputation hochzuhalten und vielleicht noch ein Problem zu lösen. Und dem bin ich auf der Unternehmensebene wohlgesonnen oder verbunden und verpflichtet. Aber ich kenne auch den Menschen dahinter und weiß, da gibt es sein Bestes und ich unterstütze den. Also ich glaube, viel passiert tatsächlich so auf dem persönlichen Netzwerk und das findet natürlich statt, wenn man die Leute zueinander bringt. Onboarding für uns momentan stark in Deutschland oder auch in Schwäbisch Hall natürlich noch konzentriert, weil wir hier den Technologiecampus, wie wir es nennen, haben. Aber es ist natürlich auch immer andersrum relevant, dass auch unsere deutschen Kollegen mal in die Standorte gehen. Ich glaube, es ist auch immer ein Augenöffner, wenn man mal sieht, mit welchen auch Problemen jetzt vielleicht von den rein fachlichen Themen hinaus oder Herausforderungen auch die Kollegen dann auch so konfrontiert sind. Das hilft dann einfach viel fürs interkulturelle Verständnis.
Super, vielen Dank. Jetzt haben wir sehr viel über Kultur gesprochen, vor allem vor dem Kontext der Internationalisierung. Wenn ich jetzt den Markt so in Deutschland nur mal betrachte, stelle ich natürlich auch fest, dass es auch schon kulturelle Unterschiede zwischen Generationen gibt. Mhm. Sie selber engagieren sich bei einer Initiative, die nennt sich Millennials for Boards. Ich bin eigentlich über die Initiative tatsächlich über Sie gestolpert, kannte das so vorher nicht. Deswegen vielleicht erstmal die allgemeine Frage, was hat Sie denn persönlich auch motiviert, sich neben dem mit Sicherheit auch sehr fordernden Job, den Sie haben, in diesem Bereich noch zu engagieren? Was war da für Sie der Treiber?
Also zum einen ist es tatsächlich jobgetrieben. Also dadurch, dass in meiner bisherigen Rolle auch für die Internationalisierung auch Boardsitze, wenn man so will, dabei waren von Minderheitsbeteiligungen. Und für mich war dann so ein bisschen auch die Fragestellung, naja, wie grenze ich das eigentlich ab? Eine operative Geschäftsführerrolle zu einer Boardrolle, was sind so die Unterschiede? Und habe dann im Zuge von einer Weiterbildung einen Zertifikatsstudiengang noch belegt bei der Boardakademie von Guido Happe in München. Und habe in dem Zuge mich einfach in der Summe deutlich mehr damit beschäftigt, was eigentlich so die Rolle des Boards ist und ja, welche Impulse dort auch erforderlich sind. Und habe in dem Zuge, und an der Stelle dann auch nochmal wichtig, die Initiative Millennials for Boards, den Stefan Hillert, kennengelernt, der eben auch im gleichen Kurs war oder einen der Kurse mit mir oder eins der Module mit mir belegt hat. Und er ist eigentlich auch der Gründer hinter dieser Idee. Und die Logik ist eigentlich schon zu sagen, in den Boards braucht es ja auch eine gewisse Diversität. Also ich meine, wir merken das ja auch bei uns im Unternehmen. Es kommen natürlich viele jüngere Kollegen rein. Wir haben eine neue Generation, die haben andere Wünsche, andere Bedürfnisse, bringen aber logischerweise auch viele neue Impulse mit. Wir reden ja auch über einen Wandel in den Technologien, wir reden über Digitalisierung. Das ist natürlich auch immer hilfreich, einfach diese Impulse zu bekommen. Und wenn man so historisch auf die Boards schaut, dann ist es ja viel auch die Logik, aus einer operativen Rolle heraus gehe ich in meinen nächsten Job in den Board. Und ich glaube, das ist auch eine extrem wichtige Rolle und das ist eine wichtige Expertise. Aber es geht natürlich auch immer darum, ja aus dem Board heraus eigentlich neue Impulse zu geben. Und ich glaube, da ist eine Diversität einfach ein Schlüssel zum Erfolg. Das heißt einmal über Alter, aber auch über Geschlecht und einfach in Teilen vielleicht auch über Fakultäten oder einfach interdisziplinäre Diversität, wenn man so will. Und wenn man so auf die Boards schaut, dann ist das natürlich zum einen, ich will es gar nicht in die Altersdiskriminierung gehen, aber haben sie einen sehr hohen Altersschnitt, ist auch natürlich sehr männlich getrieben. Und ich glaube, das sind so ein paar Themen, an denen man definitiv arbeiten sollte, auch wenn man gerade so drauf schaut, was in der Wirtschaft so passiert und wie schnell der Wandel eigentlich ist und wie schnell sich mittlerweile auch das Rad so dreht. Und das natürlich so eine Adaption auch an neue Umstände und die viel zitierte Resilienz natürlich auch immer wichtiger wird. Und ich glaube, da ist es dann auch wichtig, dass sich einfach robuste Boards bilden, die einfach ja einen guten Mix aus genau, Geschlechtern, Alter und Fakultäten abbildet.
Wie groß sehen Sie die Bereitschaft oder diese Offenheit, möchte ich es mal nennen, für dieses Thema bei denjenigen, die heute über Boardbesetzungen auch ein Stück weit natürlich dann entscheiden? Weil meine Beobachtung ist schon, es gibt diese Bestrebungen, unter anderem eben über Millennials for Boards. Es gibt natürlich auch das ganze Thema Diversität. Abseits rein vom Alter, Frauen spielt da natürlich auch, Gott sei Dank, da eine wichtige Rolle. Und trotzdem erlebe ich, die Fortschritte sind eher marginal, so zumindest jetzt mal als Außenstehender gesprochen. Wie groß nehmen Sie die Offenheit wahr? Sie werden mit Sicherheit dann im Rahmen der Initiative auch immer wieder Gespräche in diese Richtung führen mit unterschiedlichen Vertretern unterschiedlicher Industrien, unterschiedlicher Unternehmen. Wie groß ist denn die Offenheit?
Ich glaube, da ist eine große Spannbreite davon bis. Ich glaube, das Thema hat ein gewisses Momentum aktuell, also durch verschiedene Initiativen, wie jetzt eben Millennials for Boards, aber durchaus ja auch, es ist ja ein Thema, das auch in der Literatur stark behandelt wird, also das heißt auch wissenschaftlich irgendwo getrieben wird. Da gibt es ja auch viele Studien, die einfach auch nochmal einen Nachweis erbringen, dass Unternehmen erfolgreicher sind, wenn eine Diversität auch in Boards dargestellt wird. Von daher, ich glaube, das ist ein Prozess, der auch eine gewisse Zeit natürlich in Anspruch nehmen wird, aber ich glaube, umso wichtiger ist es ja auch, dass das Thema auch immer wieder getrieben wird und einfach auch eine gewisse Präsenz erlangt, weil ich glaube, es, ja, wie sagt man so schön, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, denn dementsprechend ist es schon ein Punkt, glaube ich, der es verdient, sich damit zu beschäftigen, der es verdient, dass er einfach eine gewisse Präsenz hat und das ist eigentlich mein Credo immer, nichts wird getan zum Selbstzweck, sondern ich glaube, dass es wirklich am langen Ende zum Erfolg von Unternehmen beitragen kann und deswegen soll es aus meiner Sicht sich jedes Unternehmen schon mal damit beschäftigen, wie gesagt, nicht ein Board divers aufstellen, nur damit wir ein diverses Board haben, aber im Prinzip schon einfach nochmal klar, sich auch zu überlegen, wie sieht eine ideale Komposition aus? Und ich glaube, das ist ja die entscheidende Frage. Es mag auch Boards geben, wo es vielleicht wirklich in der Ableitung Sinn macht, eher auf sehr viel Expertise zu setzen. Aber es ist mit Sicherheit, gibt es eben auch andere, die ein deutlich diverseres Bild auch deutlich weiter nach vorne bringen wird. Und ich glaube, deswegen ist es eine Reise. Ich denke mir es auch manchmal bei mir, wenn ich zurückblicke auf meine Studienreise, wenn man so will, liegt ja mittlerweile auch ein paar Jahre zurück und habe mir zwischenzeitlich auch mal überlegt, ob so internationale BWL dann eigentlich noch zu angebracht war oder ob das eigentlich so mehr oder weniger eigentlich dann auch schon überholt war. Und wenn ich es mir jetzt Status Quo anschaue, dann glaube ich, ist es eigentlich nie präsenter gewesen als heute. Also von daher, und das ist ja auch eine Reise, die da jetzt irgendwie dazwischen lag. Und ich glaube, so ist es dort auch. Also ich denke, das ist eine tolle Initiative, die der Stefan Hillert ins Leben gerufen hat, die für Sichtbarkeit des Themas, weitere Sichtbarkeit des Themas sorgt und die am langen Ende aus meiner Sicht einfach in die Unternehmen auch Schritt für Schritt mehr Einzug halten wird.
Was müsste sich aus Ihrer Sicht denn in der, ich sag mal, produzierenden Industrie, sehr weit gefasst, ja, weiß ich. Aber was müsste sich denn aus Ihrer Sicht vielleicht auch gerade in dieser stark mittelständisch geprägten produzierenden Industrie in Deutschland ändern, damit so Themen wie Offenheit für neue Perspektiven und auch, dass das mehr zu einer Selbstverständlichkeit wird? Weil Sie haben das ja korrekt ausgeführt und auch betont. Wissenschaftlich ist ja also unmissverständlich nachgewiesen, dass diversere Teams, diversere Gremien zu deutlich besseren Ergebnissen kommen und trotzdem sind die Fortschritte teilweise wirklich überschaubar. Und ich frage mich immer, was muss ich denn im klassischen Mittelstand wirklich verändern, damit das mehr zu einer Selbstverständlichkeit wird und dass jeder auch die wissenschaftlich nachweislichen Erfolge anerkennt und auch ein Stück weit in diese Richtung sich öffnet. Was glauben Sie denn, was müsste sich ändern? Ist es nur eine Generationenfrage oder greift eigentlich das Thema damit zu kurz?
Ich glaube, es greift zu kurz. Also ich denke, Sie finden mit Sicherheit 20-Jährige, die deutlich konservativer sind als 70-Jährige. Das heißt, an der Stelle, das, was ich auch vorher meinte, ich glaube, man kann die Dinge nicht einfach nur am Alter festmachen. Ich glaube, viel hat mit der Größe der Organisation zu tun, weil natürlich auch durch eine gewisse Größe automatisch ein diversifizierteres Pool an Menschen sich bildet oder an Mitarbeitenden bildet. Das ist, und automatisch kommt dadurch natürlich auch neue Impulse zustande. Eins ist natürlich auch definitiv externe Impulse, sei es jetzt auch durch Berater beispielsweise oder eben durch Boards. Aber da ist natürlich auch immer die Frage, also Beratung, komme ich wieder zurück, ist es die Beratung zum Selbstzweck oder ist es wirklich ein Impulsgeber für das Wohl des Unternehmens oder geht es eher um sich ein Mandat zu sichern? Da gibt es ja auch, ist die Spannbreite groß. Deswegen, ich glaube, es gibt keine einfache Antwort auf die Frage. Leider keine einfache Antwort auf die Frage. Ich glaube, mit einer zunehmenden Größe gibt es einen gewissen Automatismus. Ich glaube auch Initiativen, wenn ich jetzt auf Optima blicke, wir investieren momentan auch durch unseren CEO auch nochmal getrieben, viel in das Thema auch Employer Branding. Ich glaube, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, einfach auch gut ausgebildete, hochmotivierte Leute im Unternehmen zu haben, die dann automatisch auch so ein Unternehmen aus sich heraustreiben. Nichtsdestotrotz, glaube ich, so externe Impulse, wie gesagt, auch zurückkommend auf diese sich schnell drehende Zeit aktuell, viele neue Technologien sind einfach auch immer wieder relevant.
Jetzt drehen wir die Perspektive nochmal um, weg von der Frage, was kann sozusagen die Industrie tun, um da eine größere Offenheit zu bekommen. Wenn jetzt junge Führungskräfte oder jüngere Führungskräfte diesen Podcast hören, dieses Interview hören und sagen, Mensch, also so ein Board-Thema, perspektivisch wäre das was mich auch wirklich mal ansprechen und reizen würde. Und Sie schauen jetzt auf Ihren eigenen Werdegang. Was würden Sie denn jüngeren Führungskräften raten? Was sollte ich in meiner eigenen vielleicht auch Karriereplanung beachten, um vielleicht irgendwann auch mal die Chance zu haben, in einem Board mitzuwirken, in einem Beirat mitzuwirken, wie auch immer, in einem Aufsichtsgremium mitzuwirken? Was sind da so Learnings, die Sie haben, die Sie vielleicht auch teilen können?
Ich glaube, zum einen ist es wichtig, ein gewisses Steckenpferd schon zu haben, wo man dann auch eine Expertise ausweist, die wirklich in einem speziellen Feld einfach auch hilft. Also ich glaube, das ist einmal wichtig und elementar. Und das andere ist natürlich auch wieder die Frage, warum will jemand in ein Board? Also ich bin auch ehrenamtlich in Boards aktiv, beispielsweise in der Lehre an der Technischen Hochschule in Köln, also im International Board of Advisory. Ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, was motiviert mich eigentlich, das zu tun? Und so ergeben sich Dinge dann aus meiner Sicht auch so ein Stück weit aus sich selbst heraus. Aber ich glaube, das ist eigentlich so auch eines meiner Credos. Ich glaube, einmal das Thema wirklich nochmal Steckenpferd, was ist meine Expertise, und zum anderen das Thema Motivation, und dann werden sich auch die Möglichkeiten ergeben.
Mhm. Vielen Dank. Das führt mich auch bei einem vorsichtigen Blick auf die Uhr langsam so auf die Zielgeraden. Wir sind gekommen von der Internationalisierung, Mittelstand, Optima, worauf ist zu achten. Da haben Sie viele gute Dinge dazu gesagt, sind dann auf Ihre Unterstützung der Initiative Millennials for Boards gekommen und sind jetzt eigentlich schon ein bisschen auch so bei, ich sag mal, Persönlichkeitsthemen. Also ich muss eine Expertise in einem Feld auch wirklich herausarbeiten, dass ich da dann auch zu was gehöre. Und ich muss auch verstehen, dass, ich sag mal, ich übersetze mal mit dem Wort Purpose, ich muss auch wirklich einen Treiber dahinter haben, warum ich das mache. Und der Treiber ist ausdrücklich nicht, ja Mensch, da kann ich vielleicht nochmal mehr Geld verdienen, ja, weil viele dieser Dinge sind ehrenamtlich, kosten Zeit, kosten Ressourcen, man muss sich das irgendwo rausschneiden. Was glauben Sie denn, welche Kompetenzen oder auch Haltungen langfristig eigentlich essentiell sind bei zukünftigen Führungskräften oder Mitgliedern von Aufsichtsräten, Beiräten oder Ähnlichem, damit wir in Deutschland unsere Wettbewerbsfähigkeit langfristig verändern? Weil ich glaube, da findet ja auch ein Shift statt. Ja, wir brauchen nach wie vor eine hohe fachliche Kompetenz, aber mit nur fachlicher Kompetenz, glaube ich, also wir bauen immer noch hervorragende Autos und trotzdem haben wir Schwierigkeiten, sie im weltweiten Markt so zu verkaufen, wie wir es früher gemacht haben. Also was glauben Sie, sind denn so Haltungen, Kompetenzen, Denkweisen, Mindset, würde man neudeutsch sagen, was es zukünftig braucht, um langfristig auch in Deutschland mit einem mittelständischen Produktionsunternehmen, produzierende Industrie erfolgreich sein zu können?
Ich glaube tatsächlich, da ist schon auch nochmal so zum einen der Blick ein bisschen in die Vergangenheit, wo wir uns diese ganzen hochtrabenden Fragen noch gar nicht gestellt haben. Aber da sieht man, glaube ich, schon auch, was hier aus dem Wirtschaftsstandort Deutschland erfolgreich gemacht hat. Und ich glaube, es ist dann viel auf Thema Erfindergeist oder auch, wenn man es auch wieder so ein bisschen auf Optima überträgt, mit den Werten, die wir als Unternehmen haben, in denen ich mich aber auch als Person einfach extrem gut wiederfinde. Also dieses Thema Lösungsorientiertheit, aber schon auch Kundenorientiertheit. Also auch zu sagen, ich versuche zu verstehen, was an dem Markt passiert, was sind Marktanforderungen und wie kann ich dafür eine Lösung finden und dem Kunden einen Mehrwert bieten. Ich glaube, wir haben an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, so ein bisschen verlernt, quasi wirklich diese schlanke technische Lösung zu liefern. Also weil wir natürlich auch aus einer Zeit jetzt kommen in den letzten Jahren, wo es viel um, also braucht man vielleicht nicht unbedingt, aber es trotzdem auch noch nice to have haben. Und wenn man sich mit anderen Ländern beschäftigt, also wie die jetzt heute auch agieren, also man hat ja viel dann auch über China gesprochen als verlängerte Werkbank und die haben natürlich an verschiedenen Stellen einfach aber auch das, glaube ich, schon verstanden, zu sagen, irgendwie nochmal so Preis-Leistung, wie kriege ich das einfach auch nochmal schlanker, aber immer noch mit einem hohen Qualitätsversprechen, aber halt vielleicht auch zu einem günstigeren Kurs. Und ich glaube, das ist so wirklich nochmal ein Thema, einfach diese Zielorientiertheit und Lösungsorientiertheit. Und ich glaube, auf der persönlichen Ebene, das ist aber vielleicht dann auch, oder das ist eine sehr persönliche Wahrnehmung, haben wir vielleicht auch so ein bisschen die Leidensfähigkeit verloren. Das muss ich auch sagen, weil ein älterer Kollege sagt auch immer, es gibt keine Abkürzungen. Und wenn es zu einfach scheint, dann gibt es noch irgendwo irgendwas, was wir übersehen haben. Und das ist schon auch so ein bisschen meine eigene Erfahrung. Also ich glaube, die Dinge, wir haben jetzt heute so ein bisschen viel geredet über Erfolgsmodell und wie die Dinge sich so entwickeln. Wir hatten es einmal aber auch kurz angerissen mit den Hürden. Und ich glaube, das muss schon auch jedem bewusst sein. Ich glaube, jeden Tag gibt es viele Hürden, ob das jetzt bei uns in der Internationalisierung ist oder im Alltag. Und wenn ich da einfach auch drauf schaue, und das ist vielleicht dann auch so das Privileg, das ich dann auch habe, auch durchaus mal in anderen Ländern unterwegs zu sein und mittlerweile mit Sicherheit auch wirklich immer nur einen Snapshot kriege und der ist auch noch lange nicht die Realität, aber man sieht dann trotzdem auch wieder mit unter welchen Umständen andere Menschen arbeiten, aber auch leben und ja, wie leidensfähig sie auch sind und was dort irgendwelche Bereitschaft dort auch vorherrscht. Und ich glaube, das ist schon nochmal ein essentielles Thema, was ich denke, so gesellschaftlich auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, nach vorne gerichtet.
Ja, und mein Eindruck ist, ich weiß nicht, ob Sie den Eindruck teilen, aber meine Vermutung wäre, dass wir in Deutschland in den kommenden Jahren noch eine gewisse Leidensfähigkeit werden entwickeln müssen, weil ich glaube, auch da gibt es keine Abkürzung. Das, ich sag mal, Geschäftsmodell Deutschland wird sich wahrscheinlich nicht ganz so schnell wieder in dem Maße herstellen lassen, wie wir es über viele Jahre vielleicht auch gewohnt und verwöhnt waren.
Da bin ich absolut bei Ihnen, glaube aber auch, es wird nichts helfen, oder es wird nicht besser, wenn wir den Kopf in den Sand stecken. Genau, und es wird auch nicht besser, wenn wir auch noch eher protektionistischer denken, sondern ich glaube, das ist natürlich auch wieder recht platt, aber in der Krise liegt die Chance. Und es geht schon am Ende, glaube ich, auch immer darum, die Herausforderungen in Möglichkeiten zu wandeln. Und ich glaube, das geht mit Sicherheit nicht in jedem Einzelfall und mit Sicherheit auch mit Verzicht und auch vielleicht mit harten Entscheidungen. Aber ich glaube schon, dass es geht. Und deswegen bin ich per se, was den Standort Deutschland anbelangt, persönlich nach wie vor sehr positiv. Aber alleine wird es nicht gehen, sondern es geht schon einfach auch um eine Idee, wie man das global lösen kann.
Aber da dockt ja sehr gut an, das, was Sie gerade auch ausgeführt haben, die Lösungsorientierung. Ja. Also nicht die Problemfixierung, was alles so fürchterlich läuft, sondern eben die Fokussierung auf das, was können wir vielleicht auch daraus lernen und dann gestärkt aus so einer Situation danach irgendwo wieder herausgehen.
Absolut.
Ja. Super, ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank für das offene und spannende Gespräch, Herr Dr. Müller, und die Einsichten, die Sie mit uns geteilt haben. Drei Punkte sind mir im weitesten Sinne im Kopf auch geblieben. Das eine, Treiber für Internationalisierung. Was sind eigentlich die Motive, um international zu gehen? Und davon gibt es sehr, sehr gute. Das zweite, Diversität im Unternehmen, in der Kultur, Alter, unterschiedliche Nationen, unterschiedliche Geschlechter. Und das dritte, sehr schön finde ich wirklich diese Lösungsorientierung, vielleicht auch ein bisschen ein Pragmatismus, um mal zu sagen, ich akzeptiere, dass es nicht 100% perfekt ist, aber ich laufe jetzt mal los und dann kann ich immer noch on the go sozusagen auch die letzten Justierungen vornehmen. Fällt vielleicht dem ein oder anderen deutschen Ingenieur ein bisschen schwer, aber ist wahrscheinlich in dieser Zeit durchaus ratsam. Von dem her sage ich vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ihr Kalender ist mit Sicherheit gut gefüllt. Von daher sage ich vielen, vielen Dank für die Zeit, Herr Dr. Müller.
Ich hätte es nicht schöner zusammenfassen können, von daher vielen Dank nochmal an Sie für die gute Zusammenfassung, aber auch für das angenehme Gespräch, hat Spaß gemacht und bis bald. Ja.
Vielen Dank. Ich hoffe, dass Ihnen der Podcast gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn er das getan hat, dann empfehlen Sie ihn gerne weiter und abonnieren Sie ihn und bewerten Sie ihn mit 5 Sternen. Und wenn Sie Kontakt zu mir aufnehmen wollen oder mehr Details von Herrn Dr. Müller erfahren wollen, kontaktieren Sie mich gerne unter den Kontaktdaten, die in den Shownotes verlinkt sind. Ich sage auf Wiedersehen und bis zur nächsten Folge von Inside Packaging und denken Sie daran, Inside Packaging, weil gute Verpackung Brücken baut, die Märkte, Menschen und Perspektiven verbinden.